Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden Städten Haifa und Tel Aviv im heutigen Israel lag einst die antike Hafenstadt Caesarea. Hier wurde der Apostel Paulus etwa 2 Jahre lang gefangen gehalten. Der Anlass? In Jerusalem hatte er angeblich einen Nichtjuden mit in den Tempel genommen, so dass es aufgrund dieses Gerüchts zu tumultartigen Szenen kam. Um ein Haar wäre Paulus getötet worden, wenn nicht römische Hauptleute und Soldaten eingegriffen hätten. Vor dem jüdischen Hohen Rat ließen sich die Vorwürfe gegen Paulus nicht klären. Deshalb wurde er, auch zu seinem eigenen Schutz, nach Caesarea gebracht. Dort sollte es vor dem römischen Statthalter Felix zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung kommen. Doch erst als Felix durch seinen Nachfolger Festus abgelöst wurde, kam langsam Bewegung in die Sache. Zum einen, weil Paulus offenbar ungeduldig wurde. Als römischer Staatsbürger verlangte er, den römischen Kaiser als oberste Instanz einzuschalten. Zum anderen, weil der judäische König Herodes Agrippa II. Gerade seinen Antrittsbesuch beim neuen Statthalter machte und sich sehr für Paulus interessierte. Der judäische König Herodes Agrippa II. Zu Besuch beim römischen Statthalter Festus. Was für eine Ehre! Auch wenn die Apostelgeschichte über die genauen Umstände dieses Besuchs nur wenige Worte verliert und lediglich ein großes Gepränge erwähnt, kann man davon ausgehen, dass der König wahrhaft königlich untergebracht und verköstigt wird. Als er davon erfährt, dass der Apostel Paulus bereits seit 2 Jahren in Caesarea inhaftiert ist und auf ein Gerichtsurteil wartet, will er ihn unbedingt persönlich kennenlernen. Daraufhin organisiert Festus kurzerhand eine Vortragsveranstaltung mit dem Apostel Paulus als Redner. Eingeladen werden außerdem zahlreiche Honoratioren der Stadt. Vor ihnen allen soll sich Paulus rechtfertigen und verteidigen. Doch schon nach wenigen Sätzen ist Paulus bei seinem Lieblingsthema angelangt. Er erklärt dem versammelten Publikum, warum der jüdische Glaube seiner Meinung nach im Glauben an den Messias und Gottessohn Jesus Christus seine Erfüllung findet. Weil Paulus weiß, dass sich König Agrippa mit dem jüdischen Glauben und den jüdischen Gepflogenheiten auskennt, konzentriert er sich in seiner Rede immer mehr auf ihn, so dass der König schließlich zu ihm sagt: »Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen.« Nachzulesen ist dieser Satz in der Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 28. Bis an diese Stelle bin ich in der letzten Sendung gekommen. Jetzt erfahren Sie, wie Paulus auf den flotten Spruch des Königs reagiert, mit dem sich dieser anscheinend, ganz sicher ist es nicht, von Paulus distanzieren will. Vers 29. Paulus aber sprach: »Ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen diese Fesseln.« Tja, Paulus ist wahrhaftig nicht auf den Mund gefallen. Er gibt dem König zu verstehen, dass es tatsächlich sein Herzenswunsch ist, ihn und all die anderen Zuhörer zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu führen. »Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden«, hatte der König halb scherzhaft, halb ernst gesagt, weil ihm fast schon anzumerken war, wie er von der Rede des Paulus immer mehr gepackt wurde. Doch Paulus merkt, wie der König anscheinend davor zurückschreckt, sich auf den christlichen Glauben einzulassen. So etwas Ähnliches habe ich selbst auch schon bei anderen Leuten miterlebt, deren Interesse an Jesus geweckt wurde. Daraufhin halten sie Kontakt zu einigen Christen und lassen sich auch immer wieder gern zu besonderen Veranstaltungen einladen. Doch wenn man sie darauf anspricht, ob sie denn nun eigentlich Jesus als ihren Retter angenommen haben und ihm nachfolgen, dann bekommt man eine Antwort, die mich an die Bemerkung von König Agrippa erinnert. Sie scheinen keine klare Entscheidung treffen zu wollen, und es ist ihnen auch irgendwie peinlich, darüber zu reden. Aber sich nur ein bisschen zu bekehren und noch nicht so richtig erlöst zu sein, das ist genauso unmöglich, wie ein bisschen schwanger zu sein. Entweder man bittet Jesus um Vergebung und akzeptiert ihn als Herr und Erlöser, oder man lässt es bleiben. Zwar gibt es keinen Theologen auf der Welt, der ihnen ganz genau erklären kann, wie Erlösung funktioniert und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Aber jeder Mensch, ob alt oder jung, ob arm oder reich, ob gebildet oder ungebildet, ist dazu aufgerufen, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Wer es nicht tut, der hat sich schon gegen ihn entschieden. Zurück zum Apostel Paulus. Er wünscht sich, dass König Agrippa und all die anderen Zuhörer das werden, was er ist, nämlich ein überzeugter Nachfolger Jesu. Aber, so wörtlich, ausgenommen diese Fesseln. Ich habe den Eindruck, dass Paulus in Bezug auf seine Gefangenschaft die Nase wirklich voll hat. Schon als er verlangt hatte, dass sein Fall vor den römischen Kaiser gebracht werden soll, war zu spüren, dass Paulus mit seinen Nerven ziemlich am Ende ist. 2 Jahre immer nur an einem Ort bleiben zu müssen, ist für ihn, den weitgereisten Heidenmissionar, sicherlich eine Tortur. Außerdem könnte ich mir gut vorstellen, dass ihn die Fesseln, die man ihm angelegt hat, daran erinnern, was er selbst vor seiner Bekehrung vielen Christen angetan hatte. Als übereifriger Pharisäer sorgte er dafür, dass viele gefangen genommen, misshandelt und ins Gefängnis gesteckt wurden. Sowohl König Agrippa und seine Lebensgefährtin Berenike, wie auch ihr Gastgeber, der Statthalter Festus, mögen sich mittlerweile die Frage stellen, wie der Glaube an Jesus Christus einen Menschen so sehr verändern kann, wie es im Fall des Apostels Paulus geschehen ist. Klar, wenn sich jemand eine prominente, gutherzige Persönlichkeit zum Vorbild nimmt, dann kann das gewisse positive Auswirkungen haben. Aber dass ein solches Vorbild, zumal wenn es sich um eine schon verstorbene Persönlichkeit handelt, dass ein solches Vorbild ein ganzes Menschenleben völlig umkrempelt, ist doch sehr ungewöhnlich. Dass es dennoch so ist, beruht meines Erachtens auf der Tatsache, dass Jesus viel mehr ist als nur ein moralisch einwandfreies Vorbild. Er ist der auferstandene Sohn Gottes, der zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist und mit ihm die Welt regiert. In dem Lied »Befiehl du deine Wege« von Paul Gerhardt heißt es unter anderem, »Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.« Diese wenigen Liedzeilen bringen zum Ausdruck, wie sich das Leben eines Menschen verändert, wenn er nicht selbst Regente, also der Regierende, sein will, sondern Gott die Herrschaft über die Welt, aber auch über sein eigenes Leben überlässt. Ein solcher Mensch kann alles das, was das Herze betrübt und traurig macht, an Gott abgeben. Wie gesagt, Jesus ist viel mehr als nur ein moralisch einwandfreies Vorbild. Er lebt. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Vorbildern der Weltgeschichte. Und auf diesen Unterschied hat der Apostel Paulus ziemlich am Anfang seiner Rede auch hingewiesen, als er die Frage stellte, Vers 8, »Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt?« Aus meiner Sicht ist es auch heute noch so. Wer an die Auferstehung Jesu nicht glaubt, für den kann Jesus im Grunde nicht mehr sein als ein historisches Vorbild. Und einem solchen Vorbild kann man zwar nacheifern, aber es verändert nicht das eigene Leben von Grund auf. Paulus jedoch hat eine solche Veränderung erlebt. Für ihn steht außer Frage, dass Gott im Regimente sitzt, und zwar Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. König Agrippa dagegen, der halb scherzhaft, halb ernst zu Paulus gesagt hatte, »Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen«, König Agrippa, er wendet sich nun von Paulus und seinen Glaubensüberzeugungen ab. In den Versen 30 bis 32 wird berichtet: Da stand der König auf und der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen: Dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Agrippa aber sagte zu Festus: Dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Wie es scheint, ist Agrippa nicht mehr bereit, sich weiter mit dem Evangelium auseinanderzusetzen. Er hatte die Gelegenheit, dem wohl berühmtesten Missionar der Kirchengeschichte zuzuhören und ihm Fragen zu stellen. Paulus hat ihm deutlich gemacht, dass Jesus auch sein Leben verändern und ihm Erlösung schenken will. Doch das lässt Agrippa nun nicht mehr an sich heran. Ab sofort ist Paulus wieder ein juristischer Fall für ihn, der endlich abgearbeitet werden sollte. Mit dem Statthalter Festus kommt König Agrippa überein, dass Paulus nun wunschgemäß nach Rom gebracht und sein Fall dort dem Kaiser zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Paulus hat übrigens die Hoffnung, dass mit dieser Reise noch ein anderer, lang gehegter Wunsch in Erfüllung geht. Denn ohne dass er selbst direkt daran beteiligt gewesen wäre, war in Rom eine christliche Gemeinde entstanden. Die wollte er persönlich gern kennenlernen. In seinem Brief an die Christen dort, also im sogenannten Römerbrief, schreibt er gleich ziemlich am Anfang: Gott ist mein Zeuge, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und allzeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Tatsächlich wird es Paulus gelingen, bei seinem Aufenthalt in Rom die Christen zu ermutigen und sie im Glauben voranzubringen. Ja, im Grunde könnte man seine Reise in die Metropole des Römischen Reiches als seine vierte Missionsreise bezeichnen. Denn wie bei anderen Reisen zuvor wird er zu vielen Menschen Kontakt aufnehmen und ihnen gegenüber Jesus Christus bezeugen. Ebenso wird er Menschen kennenlernen, die bereits Christen sind, und sich mit ihnen austauschen. Und das alles, obwohl er als ein Gefangener nach Rom gebracht wird und ein Gefangener bleibt, wenn auch zeitweise unter sehr humanen Haftbedingungen. Trotz allem wird sich die Reise nach Rom von den übrigen drei Missionsreisen grundlegend unterscheiden. Schon die Hinreise wird abenteuerlich sein. Der Aufenthalt in Rom wird sich mit keinem der vielen Besuche vergleichen lassen, die Paulus in anderen fremden Städten gemacht hat. Und schließlich wird es eine Reise ohne Rückfahrkarte sein. Alles, was ich gerade angedeutet habe, fasst Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus im zweiten Kapitel so zusammen: Ich leide bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Und im ersten Kapitel des Philipperbriefes lässt Paulus seine Glaubensgeschwister wissen: Wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Sprich, meine missliche Lage als Gefangener und die Fesseln, die ich trage, sind kein Hindernis für die Ausbreitung des Evangeliums. Ob Paulus sich das so alles vorgestellt hatte, als er den Christen in Rom brieflich mitteilte, dass er sie so gern mal besuchen würde? Wohl eher nicht. Aber eines dürfte ihm klar gewesen sein. In dem Moment, als er sich während eines Verhörs auf den römischen Kaiser berief, war er aus dem Zuständigkeitsbereich des Statthalters Festus gefallen. Dieser konnte jetzt nichts anderes mehr für Paulus tun, als ihn nach Rom zu schicken. Und das bedeutet für Paulus, an Bord eines Schiffes zu gehen und eine, nun ja, unvergessliche Mittelmeerkreuzfahrt zu erleben. Fast wie in einem Logbuch sind alle Ereignisse von unterwegs sowie eine Aufstellung aller Häfen, die angelaufen werden, in Kapitel 27 der Apostelgeschichte verzeichnet. Manche Historiker sind richtiggehend beeindruckt davon, wie präzise Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, alles aufgeschrieben hat. Ja, manche sind sogar davon überzeugt, dass der vor uns liegende Bericht die genaueste Beschreibung einer antiken Seereise sei. Also noch ein Grund mehr, die Bibel zu lesen. Hören Sie nun aus Kapitel 27, den ersten Vers. Lukas, der als Berichterstatter zusammen mit Paulus und weiteren Begleitern an Bord geht, schreibt: Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von einer kaiserlichen Abteilung. Paulus ist also nicht der einzige Gefangene, der nach Rom transportiert wird. Was seine Mitgefangenen auf den Kerbholz haben, darüber lässt sich natürlich wunderbar spekulieren. Ich vermute mal, dass abgesehen von Paulus kein anderer von sich aus den Wunsch geäußert hat, dem Kaiser überstellt zu werden. Manche von ihnen sind vermutlich Kriminelle, die ihrer Hinrichtung entgegenschippern. Andere werden womöglich als Gladiatoren im Kolosseum ihren letzten Kampf kämpfen, zur Belustigung des Kaisers und der Volksmassen. So zynisch es klingt, allein um die wilden Tiere satt zu bekommen, die im Kolosseum teilweise auf bewaffnete, teilweise auf völlig wehrlose Menschen gehetzt werden, braucht es einen ständigen Nachschub an Gefangenen aus allen Teilen des Römischen Reiches. Viele Mitgefangene auf dem Schiff, mit denen der Apostel Paulus Bekanntschaft macht, sind also Männer ohne jede Hoffnung. Eine Aussicht auf Begnadigung gibt es kaum. Dafür aber erzählt ihnen Paulus, dass Jesus sie frei machen kann, frei von den Fesseln der Sünde und dass er ihnen ewiges Leben schenken möchte. Im Vergleich zu den übrigen Gefangenen befindet sich Paulus in einer durchaus privilegierten Situation. Als römischer Staatsbürger wird er mit einem gewissen Respekt behandelt und muss eigentlich auch nicht fürchten, dass ihm ein ähnliches Schicksal wie den meisten anderen Gefangenen drohen könnte. Abgesehen davon scheint der römische Hauptmann Julius, der in Vers 1 erwähnt wird und der auf die Gefangenen aufpassen soll, ein grundanständiger Mensch zu sein. Wir kommen nun zu den Versen 2 und 3 unseres Bibeltextes. Dort wird berichtet: Wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramyttion, das die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an, und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Paulus genießt also gewisse Freiheiten, von denen die anderen Gefangenen auf dem Schiff sicher nur träumen können. In Sidon geht Paulus an Land, um andere Christen zu besuchen und sich mit allem Nötigen für die Reise versorgen zu lassen. Das ist mit Pflegen gemeint, denn ein bisschen Verpflegung gehört gewiss auch mit dazu. Gern möchte ich Sie an dieser Stelle noch einmal an die Landkarten erinnern, die in vielen Bibelausgaben ganz vorne und ganz hinten zu finden sind. In einer davon sind meistens die Reisen des Apostels Paulus mit verschiedenfarbigen Linien eingetragen. Wenn Sie dort nach der Stadt Sidon Ausschau halten, in der Paulus für einen kurzen Landgang das Schiff verlässt, dann werden Sie feststellen, dass die Reise bisher ganz nah an der Küste Israels entlang verlaufen ist. Heute ist Sidon die viertgrößte Stadt des Libanon. Erst ab hier geht es hinaus aufs freie Meer, wobei der Kapitän des Schiffes oder der Steuermann auch weiterhin die Nähe zum Festland bzw. zu verschiedenen Inseln sucht, sofern nicht allzu große Umwege damit verbunden sind. Ab Vers 4 wird weiter berichtet: Und von da, also von Sidon aus, stießen wir ab und fuhren im Schutz von Zypern hin, weil uns die Winde entgegen waren, und fuhren über das Meer längs der Küste von Zilizien und Pamphylien und kamen nach Myra in Lycien. Und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien ging, und ließ uns darauf umsteigen. Nachdem das Schiff an der Südküste Kleinasiens entlang gefahren ist, erreicht es die Stadt Myra. Hier heißt es für alle, die nach Rom weiter wollen bzw. müssen, bitte umsteigen. Ein Schiff, das aus der ägyptischen Stadt Alexandria kommt, nimmt sie mit in Richtung Italien. Weiter ab Vers 7. Wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos, denn der Wind hinderte uns. Und wir fuhren im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt. Nahe dabei lag die Stadt Lasea. Die Schifffahrtssaison auf dem Mittelmeer scheint offenbar zu Ende zu gehen, denn immer mehr Herbststürme kommen auf und machen die Weiterreise langsam gefährlich. Zur Zeit des Apostels Paulus wurde die Schifffahrt in den Wintermonaten sogar komplett eingestellt. Schon ab Mitte September galt es als riskant, weil alle Schiffe natürlich Segelschiffe waren und ab einer gewissen Windstärke von den Seeleuten kaum noch beherrscht werden konnten. Die Stadt Lasea, die in Vers 8 erwähnt wird, befindet sich im Süden der Insel Kreta. Als das Schiff in dieser Region ankommt, wird die Situation bereits so kritisch, dass Paulus an die Vernunft der Seeleute appelliert und sie von der Weiterreise abhalten will. In den Versen 9 bis 12 wird berichtet: Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren, um zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Die Aussicht, eine Winterpause von mehreren Monaten einhalten zu müssen, kann im Grunde niemanden zufriedenstellen. Denn ein Schiff bringt dem Eigner nur dann Geld ein, wenn es unterwegs ist. Vor allem aber hat das Schiff eine höchst explosive Ladung an Bord, nämlich die Gefangenen, von denen die meisten nichts mehr zu verlieren haben. Wer weiß, zu welchen Abenteuern sie der ungeplante Zwischenaufenthalt inspirieren würde. Doch das Wetter lässt den Verantwortlichen keine andere Wahl. Sie wollen schließlich nur noch ein Stück an der Insel Kreta entlang segeln, um weiter im Westen einen geschützten Hafen zu erreichen. Ein Fehler, wie sich schon bald herausstellen wird. Für alle Beteiligten wäre es besser, auf Paulus zu hören und in der Nähe von Lasea zu bleiben. Natürlich haben die Seeleute die bessere berufliche Qualifikation. Dafür aber steht Paulus in enger Verbindung mit seinem Herrn, der Wolken, Luft und auch den Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, um noch einmal zwei Zeilen aus dem Lied »Befiehl du deine Wege« von Paul Gerhardt zu zitieren. Dass die Verantwortlichen auf dem Schiff nach rein menschlichen Kriterien ihre Entscheidungen treffen, macht ihnen Paulus später nicht zum Vorwurf. Aber er wird ihnen gegenüber bekennen, Vers 25, »Ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist.« Das Leben eines Menschen, egal ob Christ oder Nicht-Christ, ähnelt oft einem kleinen Boot auf hoher See. Der Wind weht einem heftig ins Gesicht und wir werden tüchtig durchgeschüttelt. Die Frage ist dann, ob wir allein nach menschlichen Kriterien unsere Entscheidungen treffen. In einer schier aussichtslosen Situation kann das letztlich dazu führen, dass wir uns selbst und andere völlig aufgeben. Die andere Möglichkeit besteht darin, sich voll und ganz Gott anzuvertrauen. Denn der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dass die Weiterreise des Apostels Paulus und seiner Gefährten nicht ohne Zwischenfälle vonstatten geht, das habe ich in dieser Sendung schon mehr als einmal angedeutet. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass Sie auch die beiden letzten Sendungen zur Apostelgeschichte einschalten. In diesen beiden Sendungen werden Sie erfahren, auf welch abenteuerliche Weise Paulus schließlich doch noch in Rom ankommt. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.